Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 104, Humaza.
A'udhu minash shaitanir rajim. الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur mit einer an einigen Stellen kleinen Interpretation versehenen Übersetzung der Verse. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine huld. Wehe dem Lästerer, Verleumder, der Reichtum scheffelt und diesen immer wieder aus lauter Lust und Gier aufs Neue berechnet und wähnt, sein Reichtum mache ihn unsterblich. Doch so ist es nicht, bald schon wird er in das Verzehrende gestoßen werden. Was aber weißt du, was das Verzehrende ist? Es ist das hochlodernde Feuer Gottes, dessen Flammen die Herzen erfassen, sich über ihnen schließen in hochgestreckten Säulen, sodass es kein Entrinnen gibt.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastude.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastude.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Freitag, dem 21. April 2023, gleich dem 1. Ordi-Behesht 1402, nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie einen Sonderbeitrag anlässlich den Fitr-Eid-Feiertagen. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islamischer Lebensstil. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Raisi fordert Europa auf, Unterbringung terroristischer Gruppen einzustellen. Außenminister Irans und Saudi-Arabiens bewerten Ergebnisse der Entsendung von Fachdelegationen als konstruktiv. Israel ist besorgt über iranisch-saudische Annäherung. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Raisi fordert Europa auf, Unterbringung terroristischer Gruppen einzustellen. Der iranische Präsident Ebrahim Raisi hat die Notwendigkeit von Bemühungen zur Förderung der Zusammenarbeit zwischen der Islamischen Republik und Belgien in verschiedenen Bereichen der Landwirtschaft, Technologie und Industrie betont. Raisi äußerte sich am Donnerstagabend während eines Telefongesprächs mit dem belgischen Premierminister Alexander De Croo. Während des Telefongesprächs besprachen die beiden Seiten den jüngsten Stand der justiziellen Interaktionen und Zusammenarbeit zwischen Teheran und Brüssel sowie Möglichkeiten zur Beschleunigung der Umsetzung bilateraler Abkommen. Der iranische Präsident wies auf die 130 Jahre alten historischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern hin und unterstrich die Notwendigkeit einer Verstärkung der gegenseitigen Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen von Wissenschaft und Technologie, Industrie und Landwirtschaft. Raisi forderte auch die europäischen Regierungen auf, die Unterstützung und Unterbringung terroristischer und separatistischer Gruppen in ihren jeweiligen Ländern einzustellen. De Croo seinerseits drückte seine Zufriedenheit mit den zwischen den beiden Staaten erzielten Vereinbarungen aus und betonte die Entwicklung gegenseitiger Beziehungen in verschiedenen Bereichen. Außenminister Irans und Saudi-Arabiens bewerten Ergebnisse der Entsendung von Fachdelegationen als konstruktiv. Die Außenminister der Islamischen Republik Iran und Saudi-Arabiens haben den Arbeitsprozess der technischen Delegationen beider Länder als positiv und konstruktiv bewertet und festgestellt, dass sich die Atmosphäre in Richtung größere Zusammenarbeit bewege. In einem Telefongespräch am Donnerstagabend gratulierten sich Hossein Amir Abdollahian und Faisal bin Farhan, Außenminister der Islamischen Republik Iran und Saudi-Arabiens, zu Eid al-Fitr, Fest des Fastenbrechens, und bewerteten ihr jüngstes Treffen in Peking sowie die gegenseitigen Besuche der technischen Delegationen in Iran bzw. Saudi-Arabien als gut. Amir Abdollahian sagte dabei: Meine Kollegen im Außenministerium und das Delegationsteam in Riad und Jeddah versuchen, die Botschaft und das Generalkonsulat der Islamischen Republik Iran in Saudi-Arabien vor den Hadsch-Tagen wieder zu öffnen. Der Außenminister der Islamischen Republik Iran bewertete die Ergebnisse des Besuchs der technischen Delegation Saudi-Arabiens in Teheran und Maschad als erfolgreich. In diesem Telefonat äußerte der saudische Außenminister die Hoffnung, dass sich die Außenminister beider Länder bald in Riad und Teheran treffen werden. Faisal bin Farhan sagte, Saudi-Arabien werde die notwendigen Einrichtungen für iranische Pilger bereitstellen und auch dafür sorgen, dass die Botschaft und das Generalkonsulat der Islamischen Republik Iran in Riad und Jeddah wieder geöffnet werden. Israel ist besorgt über iranisch-saudische Annäherung. Die Annäherung zwischen Iran und Saudi-Arabien ist zu einem der wichtigen Themen der Medien und Experten des israelischen Regimes geworden, und die israelischen Verantwortungsträger haben sich darüber besorgt geäußert, und in diesem Zusammenhang hat ein hochrangiger Mitarbeiter des Regimes am Donnerstagabend diese Annäherung als herausfordernd und gefährlich bezeichnet. Ronin Levin, Generaldirektor des israelischen Außenministeriums, sagte dazu, die jüngste Annäherung zwischen Teheran und Riad sei überhaupt nicht gut, dies werde noch nicht das Ende der Geschichte sein. Levin behauptete, um das Scheitern des Projekts zur Normalisierung der Beziehungen wichtiger Länder im Nahen Osten, einschließlich Saudi-Arabiens, zu Israel zu vermeiden, muss sich Tel Aviv ernsthaft darum bemühen, seine Beziehungen zu den arabischen Ländern zu normalisieren. Der 48-jährige Levin, der als Maus bekannt ist, ist ein ehemaliger Mitarbeiter der Shabak, israelischer Inlandsgeheimdienst, der eine entscheidende Rolle bei der Stärkung der Beziehungen zwischen Tel Aviv und den arabischen Ländern gespielt hat. Israel hatte sehr auf eine Normalisierung der Beziehungen zu Saudi-Arabien gehofft, träumte sogar von einer Militärallianz gegen Iran. Das scheint nun vorerst vom Tisch zu sein, und Berichten zufolge ist der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu empört über die Schwäche der Diplomatie Joe Bidens in Westasien. Sanaa. USA versuchen, jemenitische Friedensprozess zu stören. Die USA versuchen, die Bemühungen um einen landesweiten Frieden im verarmten Jemen zu stören, warnte der Leiter des obersten politischen Rates SPC des Landes nach jüngsten direkten Gesprächen zwischen Vertretern der jemenitischen Ansarullah-Widerstandsbewegung und saudischen Amtsträgern. SPC-Chef Mahdi al-Mashat betonte am Donnerstag weiter, dass Washington keine Lösung der verheerenden humanitären Krise im Jemen wünsche, die von den Vereinten Nationen als die schlimmste der Welt anerkannt wird, und bekräftigte, dass eine Verlängerung der Katastrophe weder den Interessen der saudischen Regierung dienen würde, noch der Region Westasien. Die saudischen Amtsträger sollten dem Druck von US-Beamten nicht nachgeben. Eine Kapitulation vor den unerhörten Forderungen der Amerikaner würde nichts anderes als Zerstörung und Instabilität nach sich ziehen, betonte der hohe jemenitische Regierungsverantwortliche. Mashat machte die Bemerkungen Tage, nachdem US-Außenminister Antony Blinken mit Saudi-Arabiens Außenminister Prinz Faisal bin Farhan al-Saud gesprochen hatte, um Riads fortgesetzte Rolle in den Verhandlungen mit der Ansarullah-Bewegung und dem laufenden jemenitischen Friedensprozess abzuwägen. Nach den Gesprächen erklärte Saudi-Arabiens Botschafter im Jemen, Mohammed bin Said al-Jaber, in einer Twitter-Nachricht, dass die Gespräche dazu dienen sollten, den Waffenstillstand zu stabilisieren, den Gefangenenaustauschprozess zu unterstützen und Orte für den Dialog zwischen jemenitischen Komponenten zu erkunden, um eine nachhaltige, umfassende politische Lösung im Jemen zu erreichen. Mashat erklärte weiter, dass die nächste Gesprächsrunde mit Saudi-Arabien nach dem bevorstehenden Eid al-Fitr-Feiertag beginnen würde, der das Ende des heiligen muslimischen Fastenmonats Ramadan markiert, berichtete die offizielle jemenitische Nachrichtenagentur Sabah. Moskau verurteilt scharf Washingtons Außenpolitik zur Einschüchterung anderer Länder. Russland hat die Vereinigten Staaten kritisiert und gesagt, die einzige Methode, mit der die USA ihre Ziele in den internationalen Beziehungen erreichen, sei Zwang. Diktat, Erpressung, Drohungen, Sanktionen und andere Zwangsmittel seien die einzige Methode, mit der Washington seine Außenpolitik durchsetze, sagte der russische Außenminister am Donnerstag. Sergei Lavrov, der auf einer Lateinamerika-Reise ist, sagte auf einer Pressekonferenz in Kubas Hauptstadt Havanna, dass die politische Führung der USA einen Kreuzzug gegen Russland ausgerufen habe und die Ukraine als Speerspitze des Angriffs gegen die Russen benutze. Der führende russische Diplomat sagte, dass er während seiner Tour durch Lateinamerika mit Führern und Spitzendiplomaten über die Notwendigkeit gesprochen habe, eine einheitliche Front gegen die von den USA geführten westlichen Versuche zu schaffen, die Welt zu beherrschen. Falls irgendjemand irgendwelche Zweifel hatte, die letzten paar Jahre haben bewiesen, dass die einzige Methode, die die USA in ihren internationalen Beziehungen anwenden, Diktat, Erpressung, Drohungen und Sanktionen sind, betonte er und kritisierte die USA dafür, dass sie versuchten, ihren Willen der Welt aufzuzwingen. Russland hat zusammen mit Kuba und anderen Ländern kollektive Anstrengungen unternommen, um dieser Politik entgegenzuwirken und eine gerechte Grundlage für internationale Beziehungen auf der Grundlage der Umsetzung der UN-Charta und vor allem des Prinzips der souveränen Gleichheit der Staaten zu schaffen. Außerdem akzeptieren kubanische Banken seit 2 Wochen Zahlungen mit MIR-Karten, die vom staatlichen Russian National Card Payment System betrieben werden, einem in Russland ansässigen Zahlungssystem, das es russischen Touristen ermöglicht, Bargeld abzuheben und Rubel mit kubanischen Pesos umzutauschen. Die Karten werden auch in anderen Partnerländern Russlands, darunter der Türkei und Vietnam, akzeptiert. Über die Möglichkeit, eine gemeinsame Währung zu schaffen, wie sie vom brasilianischen Präsidenten Lula da Silva unter den BRICS-Ländern vorgeschlagen wurde, sagte der Diplomat, Russland werde mit der Idee mit Interesse zusammenarbeiten. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit teilweise bewölkt, bei Temperaturen um 22 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 14 Grad, Mashhad 19 Grad, Isfahan 20 Grad, Shiraz 18 Grad und Bandarabas 25 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Mohammad Golriz mit dem Titel Eid Ruze, das heißt Eid des Fastens.
بانگ رهایی آوای خدایی از پرده برون آمد شور دگری بر جان داد با نغمه توحیدی شادی به دل انسان داد در نوایش مژده آمد حق گزارا برون آمد شور دگری بر جان داد پاداش عبادت را روحی به تن از ایمان داد زفر رسان زفر بسلام
رها شود باز زدام ننگ نابکاران فریاد زمان خیزد از دل ما در هوای تو از بام رهایی انوار الهی تابد بر جان با نغمه توحیدی شادی به دل انسان دار در نوایش مجد آمد حق گذاران را هدی ادهم دگری بر جان دار پاداش عبادت را روحی به تنت ایمان دار.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einem Sonderbeitrag anlässlich den Fitr-Eid-Feiertagen. Bleiben Sie dran! Alle können sich glücklich schätzen, die nicht nur das Fitr-Fest freudig begehen, sondern sich fest vornehmen, nach Ramadan dem Pfad der Gottesdienstbarkeit fortzusetzen. Es sind diejenigen, die die Gottesfürchtigkeit, die sie im Monat Ramadan dazu gewonnen haben, und ihr geläutertes Herz bewahren. Das Fitr-Fest ist das Fest der Rückkehr zu der wahren Natur des Menschen. Die Muslime haben einen Monat lang aus Liebe und Ehrfurcht vor Gott mit Fasten, Gotterinnerung, Bittgebeten und Anflehungen und Koranverlesung verbracht. Sie haben ihre Lippen vor sündhaftem Gerede gehütet und auf Speis und Trank verzichtet, damit ihre Herzen göttliches Licht empfangen können und sie am Eid ul-Fitr göttliche Belohnung erhalten. Wie wunderbar ist es, nach dem Gottdienen im Monat Ramadan mit dem ganzen Sein die Vergebung von Gott zu verspüren. Die Gläubigen beginnen ein neues Leben. Wie Schmetterlinge, die den dunklen Kokon verlassen und sich hinaufschwingen zur Helligkeit. Sie lassen das Schlechte zurück und steigen auf zum Guten. Ihr Herz ist mit großer Freude erfüllt. Imam Ali, Friede sei mit ihm, sagt: Ihr Diener Gottes, wisset, das Mindeste, was sich für die fastenden Männer und Frauen ereignet, ist, dass ein Engel am letzten Tag des gesegneten Monats Ramadan ihnen zuruft: Ihr Diener Gottes, frohe Kunde sei euch, denn er, Gott der Höchsterhabene, verzeiht alle euren bisherigen Sünden. So schaut euch an, wie ihr hiernach handeln werdet. Himmel und Erde feiern. Die Engel halten göttliche Belohnungen für die Gläubigen bereit. Und die Gläubigen versammeln sich, Gottes Größe bezeugend, zum gemeinsamen Festgebet und veranschaulichen ihre Einheit. Friede und Freundschaft und Einmütigkeit, Brüderlichkeit und Menschenliebe sind die Gefühle, die durch die Reihen der Betenden fließen und wie ein breiter Strom die Herzen der Gläubigen überall in den islamischen Ländern miteinander verbinden. In seinem Buch Amali schreibt Scheich Mufid: Die Gläubigen sind frohgemut und fröhlich, weil sie infolge ihrer Anstrengungen in den Nächten und an den Tagen des gesegneten Monats Ramadan einige Stufen näher zu Gott gekommen sind. Für den ersten Schawal, welches der Festtag ist, wurde ein Ghusl, die rituelle Ganzwaschung, festgelegt. Und dies ist Symbol für die Reinwerdung von Sünden. Die Benutzung eines Duftstoffes und das Anlegen von schöner, frischer Kleidung und der Gang in die freie Natur sowie die Verrichtung des Gebetes unter freiem Himmel sind alles Zeichen für Freude und es verbirgt sich darin ein weiser Sinn. Das Fitr-Fest ist eines der wichtigsten islamischen Feste und wird in den Muslimstaaten prächtig gefeiert. An diesem Tag ist es nicht gestattet zu fasten. Neben dem Gemeinschaftsgebet werden weitere schöne Sitten gepflegt. Die Muslime bieten einander Süßigkeiten an. Sie schenken den Kindern ein Festgeld und besuchen die ältesten Familienmitglieder, heilige Stätten und die Verstorbenen an ihren Gräber. Das sind alles schöne Bräuche für den Fitr-Tag. Im Irak gehen die Gläubigen an diesem Festtag zu der heiligen Ruhestätte von Imam Hussein oder zu den Grabstätten anderer Imame im Irak. Die Irakerinnen backen besondere Plätzchen für das Fest. Sie nennen sich Kulija und werden aus Mehl mit Sesam und Datteln zubereitet. Dazu wird Tee oder verdünnter Sirup gereicht. In Indien gehen die Muslime nach dem Gemeinschaftsgebet den Ältesten in der Familie besuchen. Dieser hat schon alles für die Gäste vorbereitet und bietet ihnen Essen an. Die Gäste aus der Familie überbringen ihm Blumenkränze. Sie bleiben über Mittag. Im Bazar und auf der Straße wird traditionelle indische Musik gespielt. Alle tragen neue Kleidung. In Indonesien ist es üblich, nach dem Gemeinschaftsgebet feierlich im Rahmen einer Zeremonie etwaigen Streit beizulegen, einander zu verzeihen und Groll zu vergessen. Am Vorabend zum Festtag kommen die Muslime auf die Straße und rufen Allah Akbar, Gott ist der Allergrößte, aus. Mit Trommeln und Instrumentalmusik kündigen sie das Fitr-Fest an und gratulieren einander. Bevor Saudi-Arabien den verheerenden Krieg gegen Jemen begann, war es in diesem Land Sitte, dass die Muslime nach dem Gemeinschaftsgebet in die Natur ziehen. Vor dem Fest besorgten sie sich neue Kleidung und bereiteten besondere Süßigkeiten zu. Auch in Syrien ist die Zubereitung von besonderen Speisen und Süßigkeiten für das Fitr-Fest üblich, ebenso wie die Sitte, sich an diesem Tag gegenseitig zu besuchen. In Malaysia werden bereits einige Tage vor dem Fitr-Fest die Städte mit Lichtgirlanden geschmückt und wird neue Kleidung gekauft. Einen Abend vor dem Fest bereiten die Muslime traditionelle Speisen vor. Zum Beispiel eine Speise mit Rind- und Hühnerfleisch, welches in Kokosmilch gekocht wird. Eine andere Speise sind mit Reis gefüllte Palmenblätter. In Tunesien sind hausgemachte Süßigkeiten zum Fitrfest üblich, zum Beispiel Al-Baklava oder Al-Gariba oder Al-Mahrous. Wenn die Familie anlässlich des Festes auf Besuch geht, bringen die Frauen dem Gastgeber einen großen Teller mit diesen hausgemachten Süßigkeiten mit. Am Fitrfest sind die Muslime fröhlich. Aber sie vergessen nicht, dass ein Teil von ihnen schweres Leid erfährt. Und so beten sie für die Muslime in Palästina und im Jemen und Nigeria und notleidende Muslime in anderen Ländern. Vor dem gemeinsamen Gebet zum Eid al-Fitr wird die Zakat al-Fitr eingesammelt. Sie werden zu diesem Zweck am Ort des Gemeinschaftsgebetes Kästen für die Spenden aufgestellt. Die Zahlung der religiösen Steuer-Zakat gehört zu den Pflichten der Gläubigen und dient der Unterstützung von Bedürftigen. Gott wollte, dass die Gläubigen an diesem frohen Fest auch an ihre bedürftigen Mitmenschen denken und sie nicht vergessen. In der Überlieferung heißt es, dass die Zakat al-Fitr die Seele reinigt und wirtschaftlichen Aufschwung bringt. Die Sure 87, Allah, enthält einen indirekten Hinweis auf die Zakat allgemein und dass die Zahlung der Zakat und damit auch der besonderen Zakat am Ende des Monats Ramadan den Menschen rettet. In der obigen Sure heißt es in den Versen 14 und 15, قَدْ أَفْلَهَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. Wohlergehen wird es ja jemandem, der sich durch Zahlung der Zakat läutert und des Namens seines Herrn gedenkt, so betet er. Hierzu sei erwähnt, dass der Wortstamm des arabischen Wortes Zakat auf Läuterung zurückgeht, so dass die Zakat als Läuterungsgabe verstanden werden kann. Die Zakat al-Fitr und alle anderen Zakatsteuern, welche die Muslime zahlen, dienen nicht nur der Bekämpfung der Armut. Sie finden auch noch andererseits Verwendung, zum Beispiel für das Gesundheitswesen und für kulturelle Angelegenheiten der Muslime, für die Befreiung von Leuten, die ihre Schulden nicht zurückzahlen können, für den Bau von Moscheen, Schulen, Krankenhäusern und für die Beseitigung weiterer Bedürfnisse. Alle können sich glücklich schätzen, die nicht nur das Fitrfest freudig begehen, sondern sich vornehmen, nach Ramadan den Pfad der Gottesdienstbarkeit fortzusetzen. Es sind diejenigen, die die Gottesfürchtigkeit, die sie im Monat Ramadan dazugewonnen haben, und ihr geläutertes Herz bewahren. Für sie ist das Fitrfest nicht das Ende eines Weges, sondern der Beginn einer verstärkten inneren Wandlung, und sie setzen die nahe Beziehung zu Gott, die sie im Monat Ramadan gepflegt haben, fort. Ayatollah Khamenei sagt hierüber: Im Gebet von Abu Hamza Somali bitten wir Gott darum, dass er uns die Stufe der aufrichtigen Reue erreichen lässt, damit wir Umkehr machen vom schiefen Weg, Umkehr von schlechtem Tun, von schlechtem Denken, von hässlichen Charaktereigenschaften. Und wenn wir zu dem Haus der göttlichen Barmherzigkeit heimkehren, nimmt uns Gott, der Höchsterhabene, mit offenen Armen in Empfang. Wisst diese Umkehr, die für den Gläubigen im Monat Ramadan auf natürliche Weise eintritt, zu schätzen. Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Ali Khodai mit dem Titel Khumar Alud.
Thank you.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islamischer Lebensstil. Weiterhin guten Empfang.
Islamischer Lebensstil. Im letzten Beitrag, liebe Hörerfreunde, haben wir davon gesprochen, dass man seine Ziele im Leben festlegen und sie nach Vorrangigkeit und nach zeitlicher Erreichbarkeit gliedern sollte. Danach kann man den zielstrebigen Weg antreten. Solange wir nicht ernsthaft den Entschluss gefasst haben, auf ein bestimmtes Ziel zuzugehen, wird es nur ein Wunschtraum bleiben. Wir müssen uns also aufgrund der Vernunft entschließen und den Weg zu unseren Zielen aufgrund einer entsprechenden Planung, die mit unseren Möglichkeiten übereinstimmt, gehen. Nichts trägt so sehr zum Erfolg bei wie eine sorgfältige Planung. Imam Ali alayhi salam sagt sogar, eine sorgfältige Planung ist noch wichtiger als die Möglichkeiten, die zur Erreichung eines Ziels zur Verfügung stehen. Planen lässt sich verschieden definieren, zum Beispiel als kluges Voraussehen, gezieltes Ordnen der Tätigkeiten und zeitliche Gliederung nach Vorrangigkeit entsprechend der Fähigkeit und den Wünschen der durchführenden Person. Man kann Planung auch wie folgt umschreiben: Entwurf von Strategien und Aufteilung von Angelegenheiten und Entschlüssen für jede Phase des zukünftigen Handelns. Planung ist sehr effektiv im Leben. Beim Planen werden die Aufgaben und Tätigkeiten vorausgesehen und sorgfältig ausgewählt und die Wünsche und Bedürfnisse gemäß ihrer Vorrangigkeit ausgesucht. In unserem Zeitalter der Kommunikationen und der Fortschritte des Wissens und geistigen, sozialen und wirtschaftlichen Wachstums und der entsprechend größeren Kompliziertheit des Lebens muss der Mensch einfach planen und sich seine Zeit einteilen. Das Planen wird in den islamischen Quellen aus verschiedenen Gründen als eine Notwendigkeit bezeichnet. Ein Grund für die Planung ist zum Beispiel, dass das Leben flüchtig ist und dass verloren gegangene Zeit nicht wieder zurückkehrt. Zeit ist etwas Einmaliges und lässt sich gegen nichts umtauschen. Jede Verluste von anderem Kapital lässt sich auf irgendeine Weise wieder gutmachen, aber nicht der Verlust des Kapitals Lebenszeit. Außerdem ist es notwendig, dass jede Aufgabe und Handlung zu der richtigen Zeit durchgeführt wird, was aber nur bei Planung möglich ist. Der Prophet Gottes sagt hierüber, jede Sache hängt von der Zeit, in die sie gehört, ab. Durch einen guten Plan werden Gelegenheiten und Möglichkeiten optimal genutzt. Einer der wichtigen Vorteile einer Planung besteht darin, nützliche Gewohnheiten anzunehmen. Das erleichtert die Durchführung von Vorhaben. Deshalb verhilft eine richtige Planung dem Menschen zu einem geeigneten Lebensstil fürs Leben. Viele Enttäuschungen und Probleme im Leben gehen auf Taten zurück, denen kein gründliches Nachdenken und Planen vorausging. Imam Jawad alayhi salam, edler Imam aus dem Hause des Propheten Salawatullah alayhi, empfiehlt, überlegen und planen vor Handlungen bewahren den Menschen vor Enttäuschung und Bedauern. Wer nach einem Programm handeln will, muss Disziplin haben. Das müssen wir uns also im Anschluss an das Planen vornehmen. Da genügt es schon zu wissen, dass Imam Ali alayhi salam in den letzten Augenblicken vor dem Märtyrertod noch seinen Söhnen Imam Hassan und Imam Hussein alayhumus salam und denen anderen wie folgt empfahl: Ich lege euch die Gottesfürchtigkeit und Disziplin bei allen Tätigkeiten ans Herz. Ein Mangel an Ordnung und Disziplin führt oftmals zu Problemen und einem Durcheinander im Leben. Aber ein angemessener Ordnungssinn wirkt sich auf wunderbare Weise vorteilhaft auf eine Änderung des Lebensstils aus. Ordnungssinn ist segensreich für den Einzelnen und die Gesellschaft. Ordnung verhindert Zeit- und Kapitalverlust.
Die Bedürfnisse des Menschen sind so verschieden, dass der Mensch sie nicht alle auf einmal stellen kann. Deshalb muss er die wichtigsten von ihnen auswählen und für jedes Vorhaben eine Zeit festlegen, sodass er alle erledigen kann. Auf diese Weise erspart er sich viel Aufregung. Wer für sein Tagesprogramm einen Plan aufstellt und seine privaten und sozialen Angelegenheiten in der geplanten Zeit durchführt, wird weiterkommen und auch für andere nützlich sein. Indem man Ordnung in seine Angelegenheiten bringt und Disziplin herrschen lässt, wird jede Handlung zur rechten Zeit durchgeführt und einen Nutzen bringen. Ein geordnetes Verhalten im Privatbereich und der Gesellschaft ist auch für die Denkordnung vorteilhaft. Wer bei allen Tun eine Ordnung einhält, der kann auch sein Denken besser gliedern und ordnen. Ein Mensch mit dieser erfreulichen Qualität wird die Stufen zur Vollkommenheit besser und schneller hinter sich legen. Imam Khomeini, der verstorbene Vater der islamischen Revolution im Iran, sagt: Wenn wir im Leben unser Verhalten und Vorgehen ordnen, wird automatisch auch unser Denken geordnet. Wenn das Denken eine Ordnung angenommen hat, wird der Mensch mit Sicherheit an jene religiöse, vollständige Denkordnung gelangen. Eines der großen Geheimnisse für den Erfolg von großen Menschen sind also Planung und Ordnung im Leben. Das Verhalten von Imam Khomeini war von der islamischen Kultur und von dem Vorbild des Propheten und den Edlen aus seinem Hause geprägt. Und das Verhalten Imam Khomeinis galt wiederum denen in seinem näheren Umfeld als Richtschnur. Einer seiner Schüler berichtet: Ich hatte in Najaf ungefähr 10 Jahre lang die Ehre, häufig den Imam zu sehen. Was er tat, war wirklich vorbildlich für uns. Es war erstaunlich, dass er sogar für das Lesen und die Koranrezitation und zusätzliche gottesdienstliche Handlungen und sogar für Pilgerbesuche oder Gebete, die jederzeit gesprochen werden konnten, eine Zeit festlegte und jede Sache gemäß diesem Zeitplan durchführte. So stand für jeden, der mit ihm einen engeren Kontakt pflegte, fest, womit er zu einer bestimmten Uhrzeit beschäftigt war. Ein Mensch, der ordentlich ist, zeigt durch seine Disziplin auch, dass er die Zeit und das Leben und das Tun der anderen achtet und nicht will, dass jemand auch nur einen Augenblick vergeudet. Jemand, der sein Leben, sein Verhalten und sogar sein Denken geordnet und sich mit dieser lobenswerten Eigenschaft geschmückt hat, ist in der Tat ein gutes Vorbild für die anderen und kann auf diese Weise auch sie indirekt zur Ordnung und Disziplin anhalten. Für die Änderung des Lebensstils sind also nach der Festlegung des Ziels auch ein guter Plan und Disziplin entscheidend. Auf diese Weise kann sich der Mensch von Stress und Aufregung freihalten. In der Hoffnung, dass wir alle durch das Einüben von Disziplin und durch Planung positive Wandlungen in unserem Leben und im Leben der Menschen in unserer Umgebung erzielen können, möchten wir für heute mit einem Wort von Imam Ali alaihi salam schließen. Er hat angesichts der Bedeutung des Planes und der Ordnung im Leben wie folgt empfohlen: Versucht euer Leben in 4 Teile einzuteilen. Ein Teil für vertrauliche Gespräche und Gebete zu Gott, ein Teil für den Erwerb des Lebensunterhaltes und ein Teil für den Kontakt und die Freundschaft mit den Brüdern und Gläubigen, die euch eure Fehler bewusst machen und die nach außen und im Inneren aufrichtig zu euch sind. Und einen Teil sollt ihr auch für Freuden, welche die Religion erlaubt, bestimmen. Und wisset, mit diesem Teil, den erlaubten Vergnügungen, werdet ihr auch die 3 anderen Teile in den Griff bekommen.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastor Day ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.